55 Minuten. Der Psycho-Podcast. Mit Jo Letscher. Und ein Willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Jo Letschert und ich geleite dich durch das heutige Thema, das ich mir wieder ausgesucht habe, und das ist das Thema Ehrlichkeit. Auf dem reite ich schon ein bisschen länger rum, denn Ehrlichkeit halte ich für etwas sehr Essentielles. Und die Frage, wann ist man denn ehrlich, oder vielmehr, wann ist man denn unehrlich, die beschäftigt uns ja durchaus schon. Wenn uns jemand irgendwas erzählt und wir haben das Gefühl, da ist der nicht ganz ehrlich. Nehmen wir mal die Corona-Zeit, da hatten viele Menschen das Gefühl, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht so ganz ehrlich sind, dass die Politik nicht so ganz ehrlich ist und dass das Robert-Koch-Institut nicht so ganz ehrlich ist und dass alle überhaupt gar nicht so ganz ehrlich sind. Das war so der Verdacht, und der Verdacht schleicht sich natürlich immer dann ein, wenn es unangenehm wird. Wenn jemand was sagt, was wir eigentlich gar nicht so hören wollen, also eine Wahrheit, an die wir bisher gar nicht geglaubt haben, und dann sagt jemand, nee, das ist aber ganz anders, dann neigen wir natürlich dazu, unser Habitat, unsere Wahrheit, unsere Philosophie, unser Denken, unser Weltbild irgendwie aufrechtzuerhalten, und dann bietet sich's natürlich auch an zu sagen, naja, der ist vielleicht nicht so ganz ehrlich. Oder der lügt uns an. Das ist dann ja immer der Anwurf. Ehrlichkeit, ich habe es gerade so ein bisschen angesprochen, oder ich habe es gerade angesprochen, hat mit Wahrheit zu tun, denn Ehrlichkeit basiert ja immer auf etwas, von dem wir glauben, dass es wahr ist, und irgendein anderer erzählt uns etwas anderes und dann gehen wir davon aus, das ist unwahr. Dann kann es natürlich sein, dass der andere Mensch das nicht besser weiß, dann wäre es nicht gelogen, sondern dann hätte er einfach falsche Informationen. Es kann aber auch sein, dass er die richtigen Informationen hat, aber sie uns einfach nicht mitteilt. Das ist dann vielleicht immer der Vorwurf. Und statt zu sagen, du, ich sehe es anders, weil ich habe da andere Quellen und die sehen so und so aus, und dem anderen die Möglichkeit zu geben, ja, es vielleicht zu revidieren, dann kommt oft gleich der Anwurf, der lügt ja. Also Wahrheit, was ist das überhaupt? Und ich habe in einem schönen Film kürzlich gehört, das war ein Gespräch, war so ein bisschen eine Tragikomödie, Gespräch zwischen einem Mann und einem Therapeuten, einem Psychotherapeuten. Und da ging es auch um das Thema Wahrheit, und da sagte der Therapeut, Wahrheit gibt es nicht, sondern Wahrheit, wir erzählen uns immer nur Geschichten über die Wahrheit. Und mit diesen Geschichten können wir dann entweder gut leben oder wir können schlecht miterleben, damit leben, so muss es heißen. Also Wahrheit ist nichts anderes als eine Geschichte, die wir uns erzählen, von der wir sagen, dies war, und manchmal können wir mit der Geschichte gut leben und manchmal können wir da nicht gut mitleben. Das vielleicht mal so zum Beginn, und ich finde, das ist ein ganz kluger Satz oder ein ganz kluges Wort, das da gesprochen wird. Wenn wir die Wissenschaft nehmen, dann gehen wir davon aus, das ist die Wahrheit. Aber Wissenschaft ist ja immer nur der Status quo. Also das, was wir heute als wahr, als wissenschaftlich erwiesen sehen, das wird in 100 Jahren dann vermutlich auch wieder durch eine andere Wahrheit ersetzt. Das ist auch ganz normal, denn wir entwickeln uns weiter, Wissenschaft entwickelt sich weiter, und Wissenschaft, die heute sagt, so ist es, die steht dann vielleicht schon in 10 oder 20 oder in 100 Jahren, das ist ja auch keine Zeit, mit den Wissenschaftstreibenden dann im Widerspruch, die sagen, ja, das war zwar auf Grundlage von dem, was man hatte, die Wahrheit, aber heute haben wir andere Grundlagen und wir müssen sagen, es verhält sich ganz anders. Und bei der Komplexität des Lebens ist es eigentlich ganz normal, dass wir die Wahrheit gar nicht kennen können. Also wir können ja gar nicht wissen, ob das jetzt der letzte Weisheit, letzter Schluss ist, sondern wir können nur sagen, wir haben jetzt alles, was wir wissen, in die Waagschale geworfen. Wir haben alles untersucht, was wir untersuchen können, und daraus ergibt sich, dass wenn A, dann gleich B. Also dann werden Kausalitäten in der Wissenschaft ja entdeckt, und wir sagen, das passiert, wenn man jenes macht, zum Beispiel. Also auch eine Wissenschaft kann uns die Wahrheit nicht sagen, sondern die Wissenschaft kann nur sagen, wir haben jetzt ganz viele Experimente gemacht und hatten dann immer den gleichen Versuchsaufbau, oder wir haben ganz viele Daten und die bringen wir mit dem, was wir wissen, heute in Verbindung, und wenn wir dann sehen, was rauskommt, dann ist das die Wahrheit. Aber es ist eben immer nur die letzte Wahrheit, sondern die nächste Wahrheit, die wird dann vielleicht eine ganz andere sein. In der Therapie ist es so, wenn ein Mensch vor mir sitzt und sagt, ich fühle mich nicht gut, ich bin depressiv oder ich habe eine schlechte Stimmung, und das liegt daran, dass ich in so einem fürchterlichen Umfeld finde, die mich nur diskreditieren und so weiter. dann glaube ich das natürlich erstmal dem Menschen, der da vor mir sitzt, weil er sieht das so. Es ist seine Wahrheit und mit der muss man überhaupt erstmal beginnen. Also es hat keinen Sinn zu sagen, na ja, gut, also da wird jetzt ja nicht jeder doof sein und haben Sie mal überlegt, ob Sie vielleicht doof sind oder ich überspitze das natürlich, das würde man in keinem Fall ehrlicherweise ja auch bei Freunden vielleicht ein bisschen diplomatischer ausdrücken, je nachdem, wie gut man befreundet ist. Aber ich gehe erstmal davon aus, ja, der nimmt das so wahr. Also für den ist das die Wahrheit. Er ist der Gute und er wird immer wieder von seinem Umfeld, das er aus Gründen auch nicht verlassen kann, diskreditiert oder schlecht behandelt und das ist seine Wahrheit. Meine Aufgabe als Therapeut ist es hier aber natürlich auch ehrlich zu sein. Das mache ich aber dann in dem Falle bestenfalls nicht, indem ich sage, naja, schauen Sie, das kann ja gar nicht sein und so weiter, ich habe das eben schon ausgeführt, sondern das kann man mit Fragen dann machen und sagen, okay, wie sieht das denn aus? Wie reagiert denn Ihr Umfeld? Ja, das Umfeld ist immer so und so zu mir. Und was passiert denn vorher? Ja, dann vorher passiert das und das. Und meinen Sie, es könnte auch der Fall sein, dass Sie vielleicht in dem Umfeld manchmal den falschen Ton erwischen? Oder wie würden Sie denn reagieren, wenn Sie zu sich so etwas sagen würden? Und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber diese Ehrlichkeit muss natürlich sein. Das heißt, ich glaube dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, erstmal, dass er die Dinge genauso wahrnimmt, dass das für ihn die Ehrlichkeit ist. Aber ich bin dann auch ehrlich genug und sage, aus Erfahrung weiß ich, dass zum Tango tanzen immer zwei gehören. Also es gehört immer eine Aktion und eine Reaktion dazu. Bei Persönlichkeitsstörungen ist das so. Also der Narzisst zum Beispiel, das ist ja in aller Munde der Narzissmus, der Narzisst zum Beispiel, wird im Übrigen unter den Persönlichkeitsstörungen unter Sonstige in der ICD-10 geführt. Was für eine Gesellschaft eigentlich auch eine ganz gute Aussagekraft hat. Der Narzisst, also nehmen wir mal Donald Trump, wir könnten vielleicht sagen, er hat zumindest sehr narzisstische Tendenzen, dem wird man die Wahrheit, seine Wahrheit nicht austreiben können, sondern der hat sekündlich neue Wahrheiten und die Wahrheit, die er und das teilt er mit Narzissten meistens hat, ist die, ich bin der Beste, ich bin der Größte und was ich sage, ist richtig, Punkt. Und wenn es mal nicht richtig ist, dann weil die anderen doof waren, dann mache ich es eben anders, vielleicht ganz anders, das ist dann so sein erratisches Verhalten, aber er wird selten oder gar nicht sich eingestehen, dass er an irgendetwas schuld ist. Oder nehmen wir die abhängige Persönlichkeit. Eine Persönlichkeitsstörung für alle Nicht-Psychotherapeuten zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der Jugend beginnt, dass sie sehr stabil ist, dass auch das Verhalten sehr stabil ist. Der Narzisst wird also nicht zum Fürsorger werden, nur weil vielleicht ein bestimmter Mensch in sein Leben tritt, sondern er wird seine narzisstischen Tendenzen immer wieder ausleben und die abhängige Persönlichkeit, die wird immer wieder sich abhängig fühlen und machen von ihrem Gegenüber. Das sind dann solche dysfunktionalen Partnerschaften, wo dann oft auch Gewalt im Spiel ist und so weiter. Also das ist eine Persönlichkeitsstörung, also ein sehr, sehr stabilisiertes Muster. Die gibt es in der neuen ICD dann auch in verschiedenen Abstufungen. Das heißt, da gibt es dann leicht, mittel, schwer zum Beispiel, sodass man auch beurteilen kann, ist das was, was das Leben sehr beeinträchtigt oder was das Leben nicht immer beeinträchtigt. Aber das nur so am Rande. Also diese Menschen leben auch erstmal ihre Wahrheit. Die abhängige Persönlichkeit, die glaubt von jemandem abhängig zu sein. Und von dieser Wahrheit muss man in einem Gespräch auch immer erstmal ausgehen. Ich muss sie respektieren. Und zur Ehrlichkeit meinerseits gehört aber dazu, dem Patienten, der Klientin klarzumachen, diese Wahrheit ist änderbar. Also diese Wahrheit ist eine Geschichte, die erzählst du dir und dadurch, dass du dich gemäß deiner Geschichte verhältst, bekommst du natürlich auch entsprechend die Reaktion, die dich dann wieder glauben lassen, ja, es ist wirklich so, ne? Also mein neuer Partner oder meine neue Partnerin verhält sich genauso, ja, es muss an der Umwelt liegen, nicht an mir. Dass ich mir gemäß meiner Geschichte natürlich die Menschen aussuche, die meine Wahrheit bestätigen und sei es, dass das darin liegt, dass sie mir Gewalt antun oder mich unterdrücken oder mich schlecht behandeln oder was auch immer. Auch dann werde ich versuchen, erstmal diese Wahrheit aufrechtzuerhalten, weil ich glaube, das ist die Wahrheit. Es kann gar nicht anders sein. Und in der Therapie ist es eben so, dass es diese Wahrheit zu knacken gilt. Eben genau dann, wenn die Wahrheit in einer Geschichte steckt, mit der mein Gegenüber einfach schlecht leben kann. Also Ehrlichkeit in der Therapie und vor allem auch Zumutbarkeit. Also eine Wahrheit muss auch ich als Therapeut aushalten. Wenn also gegenüber, mir gegenüber jemand sitzt, der vielleicht ganz schauderhafte Dinge getan hat, dann muss ich diese Wahrheit erstmal aushalten. Und es hat wenig Sinn zu sagen, ja, also Entschuldigung, das ist jetzt eine ganz schlimme Wahrheit und mit der möchte ich aber nicht handeln, mit der möchte ich auf keinen Fall zu tun haben. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist es erst einmal, die Wahrheit, die mein Gegenüber hat, zu akzeptieren. Um dann eben meine Ehrlichkeit walten zu lassen und zu sagen, ich glaube, es gibt eine andere Wahrheit, die Ihnen und Ihrer Umwelt besser tut oder die Ihrer Umwelt besser tut und damit auch Ihnen besser tut. Aber das eben nicht in einer naja, imperativen Form, also das ist jetzt die Wahrheit, du musst dran glauben und dann wird dein Leben besser, sondern man muss sich an die neue Wahrheit ranhangeln. Man muss im Grunde den Erkenntnisprozess im Gegenüber fördern, dass er bestenfalls auf die Idee kommt, dass seine Wahrheit vielleicht Risse hat und seine Wahrheit vielleicht auch dazu beiträgt, dass sein Leben nicht ganz so gut verläuft. Und um dann an den Anfang zu kommen, eine Therapie bedeutet nicht, dass ich danach glücklich rausgehe und sage, juhu, ich bin wieder auf Linie, sondern eine Therapie, egal ob die jetzt von einem Profi durchgeführt wird oder ob ich mit Freunden spreche, mit Familie, mit Partnern, denen ich vertraue, eine Therapie bedeutet immer, die Wahrheit ans Licht zu bringen, nämlich die Wahrheit, wie denkst du über die Dinge? Also welcher Teil der Geschichte tut dir nicht gut? Die Ehrlichkeit, eben den anderen durchaus auch aufzuzeigen, wo eventuell sein Fehlverhalten ist. Das ist vor allem im freundschaftlichen Bereich, finde ich das sehr wichtig. Und es gehört vor allem auch dazu, dass ich ehrlich bin. Und damit kommen wir vielleicht auf die andere Seite zu sprechen. Also genau, wenn ich eben der Patient bin oder wenn ich der Klient bin oder wenn ich der Freund bin, der ja, irgendwie Lösungen sucht für seine Wahrheit. Und da habe ich ein spannendes Buch gelesen zu. Es geht um Traumata, vor allem um Entwicklungstraumata. Das sind ja im Grunde die Traumata, die ja ich ehrlicherweise gar nicht so als Trauma bezeichnen würde, sondern von denen ich sagen würde, ja, das sind Muster, die sich stabilisiert haben. Kurzer Exkurs. Wenn ich in einer Familie aufwachse, in der, ich sag mal, die Eltern mir immer wieder klar machen, dass ich nichts kann. So, und dann probiere ich immer wieder das Gegenteil zu beweisen und werde dadurch so ein richtiger Leistungsträger. Ja, weil ich, meine Wahrheit ist die, ich muss immer wieder zeigen, was ich kann. Und dann kann mir das, als Kind ist das dann irgendwie so ein, ist das ein Überlebensmuster, ja, weil ich will, dass die Leute sich um mich kümmern und ich will, dass die Leute mich irgendwie auch berühren, ich will, dass die Leute mich ja vielleicht loben, dass sie mir zeigen, dass ich als Mensch okay bin. Schönes Buch, ich bin okay, du bist okay, Transaktionsanalyse, sehr empfehlenswert. Als Erwachsener muss ich das nicht mehr, weil als Erwachsener treffe ich auf ganz andere Menschen. Es sei denn, ich suche mir eben auch immer wieder diejenigen, die von mir Höchstleistung fordern, eben gemäß meines kindlichen Musters. Aber als Erwachsener kann ich mich selbst versorgen. Ich kann in den Supermarkt gehen und ich muss nicht mehr irgendwem irgendwas beweisen, dass der mir was zu essen gibt, wie ein Kind glaubt, das eben mit seinen Eltern tun zu müssen. Und dann tut es, glaube ich, schon gut, wenn man sich selbst auch mal hinsetzt und ehrlich zu sich ist und sagt, macht mir das eigentlich Spaß? Also ist das, ich sage immer so, ich bin so ein Leistungsorientierter und ich liebe es, Leistung zu bringen. Aber ist es wirklich das, was ich liebe oder steckt da in mir nicht irgendwas, was vielleicht ganz anders über die Sache denkt? Oft zeigen sich diese Dinge dann tatsächlich, diese Dysfunktion, will ich mal sagen, tatsächlich in Erkrankungen, also in psychischen Erkrankungen, Depressionen, Ängste, Zwänge, alles, was irgendwie mit Angst zu tun hat, Panikattacken, aber eben auch in körperlicher Weise. Man sagt ja durchaus, der Körper zeigt einem die Schmerzen, die man seelisch nicht zulässt. Das sind dann so somatoforme Störungen. Also ich kriege dann Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, solche Dinge. Höhere Entzündungswerte, also das Körper und Geist arbeiten ja sehr eng zusammen, das weiß man eben mittlerweile schon. Und spätestens, wenn das der Fall ist, tut es Not eben auch, dass ich zu mir ehrlich bin, also dass ich mein eigener Patient bin und wirklich mal ehrlich zu mir bin. Und da kann ich ja wirklich offen und ehrlich sein, denn eigentlich kann ich mich ja gar nicht selbst verletzen oder vielleicht doch. Also zu schauen, wie handle ich eigentlich so im Leben? Und könnte es auch anders sein? Also könnte es sein, dass ich irgendwie auch ganz anders handeln könnte? Also könnte es sein, dass ich gar nicht dieser Leistungsorientierte bin, sondern dass ich das einfach mal hinter mir lasse und mal schaue, was macht mir eigentlich Spaß? Könnte es sein, dass ich überhaupt nicht der abhängige Mensch bin, der immer den anderen braucht und deshalb viele Kompromisse zu dessen Gunsten eingeht? Und dessen Leben, also mein Leben, dann dadurch immer schwerer wird, aber ich glaube, das muss so sein. Ich denke einfach, das muss so sein, aber könnte es nicht sein, Thema Ehrlichkeit, dass es vielleicht gar nicht so sein muss. Und da ist mir dieses Buch in die Hände gefallen und dieses Buch, jetzt muss ich gerade mal schauen, das heißt nämlich Der Vagusschlüssel zur Traumaheilung. Ich will gar nicht so auf den Vagusschlüssel eingehen. Du kannst ja dieses Buch kaufen, Vagusschlüssel zur Traumaheilung. Und da wird auf jeden Fall das ehrliche Mitteilen empfohlen als Heilung des Traumas. Denn wie entsteht denn so eine ständige Anspannung? Das ist ja ein Trauma. Wir reden jetzt nicht von Traumata. Ich will das alles nicht runterspielen. Also wir reden jetzt nicht von Kriegseinsätzen. Und ich habe Kollegen gesehen, die zerfetzt wurden und so. Das sind Traumata, die da vielleicht mit Sicherheit gar nicht so rankommen. Aber es gibt eben doch diese sehr stabilisierten Muster, dass ich eben Angst habe, irgendwas könnte passieren, wenn ich mich jetzt plötzlich mal anders verhalte. Und dieses ehrliche Mitteilen, das da empfohlen wird, heißt eben, ich will es mal an einem Beispiel machen. Mein Partner oder meine Partnerin sagt irgendwas, so, und triggert mich damit ganz klar an. Oh je, die will mich verlassen oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Und was mache ich? Ich reagiere mit mehr Leistung zum Beispiel. Oder ich reagiere mit mehr Unterwerfung als abhängige Persönlichkeit zum Beispiel. Oder ich mache den Clown, weil ich weiß, dann fängt sie wieder an zu lachen und dann ist irgendwie wieder alles gut. Aber das ist eben alles auch sehr anstrengend, weil ich mache ja nicht den Clown, weil mir gerade danach ist, sondern ich mache den Clown, weil ich Angst habe in dieser Situation, weil ich nämlich die Angst habe, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich nicht zeige, dass ich zu irgendwas nutze bin, und wenn es dazu ist, die Stimmung aufzuhellen, dann mögen die mich alle nicht mehr, dann sagen die alle, oh, du bist zu ernst und nö, wir wollten aber eigentlich den Clown. Das ist aber in den allermeisten Fällen überhaupt nicht der Fall. Das weiß ich aber nicht. Das weiß ich erst, wenn ich es eben mal anders mache. Aber da ist wieder die Angst im Wege. Und hier wird das ehrliche Mitteilen empfohlen. Und das ehrliche Mitteilen wäre eben, den Impuls zu spüren. Also ich habe erkannt, dass ich eben oft den Kasper mache, dass ich oft den Unterwürfigen mache, dass ich oft den Gemeinen mache, um ja meine Angst irgendwie in den Griff zu bekommen, weil ich Angst habe, der andere will mich verlassen oder die andere will mich verlassen. Also ich habe das erkannt und ich merke jetzt plötzlich in der Situation, ah, jetzt würde ich gerne wieder den Kasper machen, damit da nichts schief läuft. Und statt das zu machen, sage ich aber, weißt du, ich habe jetzt, wo du das gesagt hast, unglaubliche Angst, dass du mich verlassen willst. Und deshalb reagiere ich dann immer so. Deshalb bin ich dann immer, wie du jetzt mittlerweile sagst, so nervig lustig. Oder deshalb ergehe ich mich dann wieder in so eine Riesendisziplin oder in so eine Unterwürfigkeit. In Wirklichkeit habe ich aber Angst, weil ich hatte das bei meinen Eltern oder bei meinen Mitschülern oder in der Kindheit allgemein hatte ich das immer. Und da habe ich immer so reagiert. Aber ich will das eigentlich gar nicht mehr. Ich will dich natürlich auch nicht verlieren, aber ich will nicht, dass es abhängig davon ist, dass ich immer so reagiere. Und in der Tat funktioniert das. Es funktioniert wirklich. Ich mache das immer öfter, dass ich den Menschen mitteile, warum ich Dinge mache, die sie vielleicht ungewöhnlich finden oder Dinge, die mich mittlerweile nerven und behindern und auf die ich überhaupt keine Lust mehr habe und die ich gerne durchbrechen würde. Und das geht aber eben nur, indem ich es auch mal ausspreche, indem ich es jemandem in einem vertrauten Umfeld auch mal sagen kann, dass ich sage, weißt du, ich mache da immer so den Kasper oder ich lege immer dieses Verhalten an den Tisch, auf den Tisch, weil ich eben Angst habe in solchen Situationen, dass wenn ich das nicht mache, wenn ich so nicht reagiere, dass mich dann keiner mehr mag. Das mag die Menschen erstmal befremden, sie mögen es bestenfalls auch gar nicht verstehen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann schon kommt, ja, ist ja Quatsch, ist ja Blödsinn. Ich wollte damit nur sagen, ich habe Hunger. Ich wollte damit nicht sagen, du bist schuld, dass ich Hunger habe oder du musst jetzt dies oder das oder jenes tun. Ehrlichkeit erfordert aber natürlich immer eine Menge Mut, denn am Ende wollen wir gemocht werden, wir wollen geliebt werden. Und es gibt natürlich Menschen, die lieben es, die Wahrheit auszusprechen und zu schauen, wie sie damit ihre Leute überfordern. Aber das ist natürlich auch nicht Sinn der Übung. Also wann ist Ehrlichkeit vielleicht auch nicht angebracht? Auch nochmal eine gute Frage. In der Therapie würde ich sagen, nie. In der Therapie ist Ehrlichkeit zum richtigen Zeitpunkt immer gefragt. Also es ist eine Frage des Zeitpunkts, so will ich es mal sagen. Denn man geht in eine Therapie oder in eine Beratung, um was zu erfahren, um was zu lernen. Und das sind dann manchmal nicht unbedingt die tollsten Dinge. Man lernt ja eben auch, dass man sich vielleicht ein Leben lang komisch verhalten hat. Oder dass das Verhalten, das man selbst an den Tag gelegt hat, genau das verursacht hat, was man ändern wollte. Das ist ja nicht selten so, aber den Mechanismus habe ich ja eben gerade erklärt. Und in der Therapie ist Ehrlichkeit immer eine Frage des Timings. Ja, so dass Ehrlichkeit also ein wichtiges Thema, nicht nur in der Therapie. Also man muss immer ehrlich und aufrichtig sein, man muss aber die Ehrlichkeit nicht immer zu jedem Zeitpunkt gleich rausbrusten, auch wenn man glaubt, es würde gut tun. Manchmal tut es auch gut, wenn man da einfach nochmal ein Stündchen wartet. Und schlussendlich muss ja der Gegenüber, und das ist, glaube ich, die Quintessenz, der Gegenüber muss ja überzeugt sein, dass das Weltbild, das er bisher hatte, die Meinung, die er bisher hatte über ein Thema und die vielleicht ihm nicht so gut tut oder der Gesellschaft auch nicht so gut tut, dass die nicht so die ganz richtige ist. Wir erleben das jetzt ja gerade im politischen Wirrwarr, will mal sagen, und man kann ja auch sagen weltweit, das ist eine so komplexe Lage mittlerweile geworden, dass es auch schwer ist, da die richtige Entscheidung zu treffen. Aber das Thema Ehrlichkeit hat ja, wir sind im Jahr 2026, die neue Regierung wurde Anfang des Jahres in Amt und Würden genommen und da gab es ja den ein oder anderen Vorwurf des Nicht-Ehrlichseins, wobei dieser Vorwurf dann ja nur daraus resultiert, dass nicht erklärt wurde, warum man so handelt. Das gehört vielleicht auch nochmal zur Wahrheit dazu. Also sprich, eine Meinung ist ja erst dann überhaupt behandelbar, wenn wir erfahren, warum jemand dieser Meinung ist, wo unserer Meinung nach vielleicht der Knackpunkt im Weltbild ist, ja, wo das falsch abbiegen, wie man immer so schön sagt, oder das anders abbiegen, das wäre dann der ehrlichere Begriff, stattgefunden hat und ob man vielleicht, ich will gar nicht sagen, Überzeugung leisten kann, aber darauf läuft es ja hinaus. Ich stelle nur fest, dass im politischen Umfeld die Art und Weise, wie man versucht, Weltbilder zu ändern, zu 100% nicht funktioniert. Und trotzdem macht man sie immer weiter, weil man sich eben, ich glaube, auch nicht ehrlich macht in dem Sinne, dass man andere Meinungen einsickern lässt und dem einen oder anderen auch zugesteht, in dem einen oder anderen Punkt auch etwas Wahres auszusprechen, ohne ihm gleich vorzuwerfen, dass er das ja nur macht, weil, also wieder aus Unehrlichkeit heraus. Aber das ist ein weites Feld. Ich denke, in unserem privaten Umfeld können wir, das ist das Feld, in dem wir alles ändern können. Ich kann mit Herrn Merz oder Herrn Habeck oder Herrn Klingbeil oder wie sie alle heißen, natürlich in Kontakt treten, das würde ihn aber wenig interessieren. Worüber ich aber Macht habe, ist mein Umfeld. Da kann ich genauso agieren, wie ich es mir von der Politik wünschen würde. Und das machen dann viele aber auch nicht, sondern die sagen, nee, erstmal muss die Politik, dann muss ich. Also ehrlich machen gehört zu einem guten Leben aus meiner Sicht immer dazu, zu einer guten Therapie allemal. Mit der Ehrlichkeit durchaus auch sparsam umzugehen, wenn man merkt, da würde ich jetzt den 10. Schritt vor dem 1. nehmen. Das gehört auch dazu, diese Sensibilität zu haben. Und dazu gehört auch, dass man das vielleicht als kleiner letzter Rausschmeißer, dass man das ein oder andere Geheimnis, mal wieder weg von der Politik, auch für sich behalten darf. Vor allem dann, wenn ich merke, das ist ein Geheimnis, wenn ich das lüften würde, würde es dem einen oder anderen schaden, aber den anderen auch nicht nutzen. Also beispielsweise Boulevardpresse. Was nutzt es mir zu wissen, dass, ich weiß es nicht, irgendein König heimlich vor irgendwelchen pornografischen Filmen masturbiert hat? Es nutzt mir einfach überhaupt nichts. Sondern vermutlich haben die meisten oder viele Menschen, also die meisten Menschen schon mal sich selbst befriedigt und viele Menschen vermutlich auch vor Pornos. Also das nutzt niemanden, außer der sensationsgierigen Gesellschaft, die dann wieder mal für einen Tag ein Geheimnis gelüftet hat. Der andere ist damit zerstört. genutzt, wie gesagt, hat es wirklich keinem, außer dass es den einen oder anderen von seinem kleinen Leben abgelenkt hat und geschadet hat es dann jemanden, der aber dadurch ja im Grunde überhaupt nicht an Glaubwürdigkeit verliert, sondern nur um einen Skandal weiter ist. Also ich finde, man darf Geheimnisse haben und man muss auch manchmal Geheimnisse haben. Es gibt Dinge, die habe ich gemacht, weiß ich vielleicht, das ist dem einen oder anderen nicht recht, aber ich weiß auch, das hat niemandem geschadet. Das sind oft diese moralischen Geschichten und ich finde, da darf man auch Geheimnisse haben und einfach mal die Klappe halten und sagen, der Genießer schweigt sozusagen, lächelt und schweigt oder wie sagt man. Ja, das zum Thema Ehrlichkeit, zum Thema Wahrheit. Es soll eine Inspiration sein. Ich denke da wirklich recht oft drauf rum und ich glaube, wenn wir alle ehrlich wären, wenn, ich sag mal, ein Machthaber ehrlich wäre und würde sagen, ich habe einfach Angst, dass ich in den Geschichtsbüchern nach meinem Tod nicht mehr vorkomme und deshalb dachte ich mir, ich muss jetzt mal was ganz Dolles machen. Ja, dann könnte man sagen, du musst keine Angst haben, du warst so bisher ganz gut und in den Geschichtsbüchern bist du sowieso schon. Also du musst keinen Krieg führen oder irgendwas anderes Doofes machen, um in die Geschichtsbücher zu kommen, sondern im Gegenteil, hier kommst du ja in die Geschichtsbücher in einem sehr negativen Licht. Das sehen die Personen natürlich nicht so, also ein Machthaber wird immer sagen, der ist ja in seiner Bubble, ja, ja, die Leute finden das alle toll und das bisschen Schmock, dass das nicht gut findet, den unterdrücken wir einfach und dann bin ich irgendwann ganz groß in den Geschichtsbüchern. Gut, dagegen kann man dann eben auch nichts machen. Also wären wir alle ein bisschen ehrlicher zu unserem Gegenüber, würde das vor allem Thema Selbstbelohnung uns sehr gut tun, denn wir müssten nicht mehr mit irgendwelchen kruden Mustern auf irgendwelche Situationen antworten oder reagieren, sondern wir könnten antworten mit einer ehrlichen Antwort und sagen, du, ich habe da jetzt einfach, wie eben schon gesagt, richtig Angst, deshalb reagiere ich normalerweise so, aber ich will einfach nicht, dass dieses oder jenes passiert. Und dann würde man vielleicht dem anderen auch den Input geben, ach guck mal, ehrlich wird vielleicht wirklich am längsten. In diesem Sinne, bleib ehrlich und hab eine gute Geschichte oder eine Geschichte, die dir über die Wahrheit, die dir gut tut. Jetzt aber, ich wünsche dir eine schöne Zeit. 55 Minuten. Der Psycho-Podcast. Mit Jo Letschert.